Ich darf Sie alle ganz herzlich im Rahmen der diesjährigen oder diessemestrigen Ringvorlesung begrüßen, die auch heute wieder sozusagen voll besetzt ist. Ich weiß nicht, wie viel wieder unten abgewiesen wurden, aber ich denke, die, die das letzte Mal abgewiesen wurden, kamen heute früher, dürften dann im Saal sein und so schiebt sich das ein bisschen um. So nach und nach wird dann jeder mal hier eingelassen und kann sich mal einen Vortrag sozusagen anhören. Wir haben heute den Kollegen Kiesel, der lange Jahre mit mir zusammen an der Fachhochschule hier in Erfurt war. Jetzt ist er auch noch an der Fachhochschule, aber mehr sozusagen im Hintergrund. Eigentlich hat er einen ganz anderen Job. Vielleicht sagst du nachher noch was dazu. Ich bin ganz froh, dass du dieses Thema übernommen hast. Ich glaube, dass es ein sehr wichtiges und sehr spannendes Thema ist. Aber es muss auch authentisch dann präsentiert werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, du bist der, der das am authentischsten für uns darstellen kann. Ich habe heute eine Premiere, das weißt du wahrscheinlich noch gar nicht. Ich höre dich zum ersten Mal einen Vortrag vortragen. Das habe ich so noch nicht erlebt. Insofern bin ich ganz gespannt und das Podium ist jetzt dir.
Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe schon mehrere Vorträge vom Kollegen Lutz gehört und genossen. Insofern stehe ich in deiner Schuld, aber das tue ich gern. Ja, ein Thema, was natürlich in dieser Frage etwas schwierig ist, müssen wir wieder Angst haben. Wenn ich daran denke, dass wir in 8 Tagen Wahlen in den Vereinigten Staaten haben, dann ließe sich diese Frage wahrscheinlich leichter beantworten, wenn man sich bestimmte Szenarien vorstellt und auf den Wahlausgang hin betrachtet. Bezogen auf die Existenz jüdischen Lebens in Deutschland ist das etwas komplexer. Und um auf diese Frage eingehen zu können, muss ich Ihnen kurz etwas zu meiner Biografie sagen. Ich bin selbst in Israel geboren. Ich habe als Kind, bin ich nach Deutschland gekommen, lebe hier als Jude in Deutschland, bin also sozusagen ein Vertreter einer kleinen jüdischen Minderheit, klein im Vergleich zu anderen Minderheiten. Circa 100.000 jüdische Gemeindemitglieder gibt es in Deutschland. Das klingt in Ihren Augen wahrscheinlich oder in Ihren Ohren relativ wenig, aber es ist im Vergleich zu der Tatsache, dass man noch 1945, direkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs, sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass jemals hier Juden leben würden, ist das eine ordentliche Zahl. Und dieses Jahr 1945, beziehungsweise das Ende des Zweiten Weltkriegs, war gewissermaßen eine Zäsur insofern, als mit dem Erkennen des Massenmordes, der Massenvernichtung der europäischen Juden auch klar wurde, dass somit eine Geschichte des deutschen Judentums auch vergangen ist. Das deutsche Judentum war über Jahrhunderte, ja, gerade nach der Zeit der Aufklärung mit der beginnenden Neuzeit und der Aufklärung war es eine Triebfeder in der Modernisierung, in der Weiterführung des Lebens, kulturellen, ökonomischen, politischen Lebens in Deutschland. Und mit der Vernichtung des Judentums war sozusagen auch eine Zeitenwende, eine Zivilisationswende eingeläutet. Für die Juden, die damals überlebten, und es waren nur sehr wenige, die überlebt haben, wie Sie wissen, sind circa 6 Millionen Juden in Europa von den Nazis ermordet worden. Das ist eine kleine Gruppe von circa 250.000 Überlebenden in den Konzentrationslagern aufgefunden worden, die allesamt in ihrer überwiegenden Zahl in den Westen wollten, also Richtung Westen und nicht unter dem kommunistischen Herrschaftsbereich verbleiben wollten. Von diesen 250.000 Überlebenden ist eine allergrößte Zahl ausgewandert, nach Amerika, nach Israel, nach England, nach Frankreich. Eine kleine Gruppe von circa 15.000 Menschen, sogenannte Displaced Persons, also Entwurzelten, überwiegend polnische Juden, die aus welchen Gründen auch immer, Gott sei Dank, überleben konnten, wurden in 6 zentralen sogenannten DP-Camps, DP-Lagern in Deutschland gesammelt und bildeten ab 1948 mit dem Beginn der Auflösung dieser Camps bildeten den Grundstock des Judentums in Deutschland und vor allen Dingen in Westdeutschland. Man kann davon ausgehen, dass in der DDR wenige hundert Juden nur verblieben sind. Ein Großteil der Juden ist in den westdeutschen Städten anzutreffen gewesen, also Hamburg, Frankfurt, München und Düsseldorf, Köln. Eine kleine Anzahl von Juden, bis zu 100, waren in Berlin, einige noch in Erfurt, sehr wenige und in einigen anderen ostdeutschen Städten. Die Juden, die nach 1945 hier blieben, blieben nicht, weil sie Deutschland so unglaublich toll fanden, sondern in der Regel, weil sie so sehr traumatisiert waren, dass sie nicht in der Lage waren, dieses Land zu verlassen. Unter traumatisiert versteht man Menschen, die so weit gebrochen sind, dass sie keinerlei Perspektive mehr haben oder für sich gewinnen können oder erkennen können, in einem anderen Kontext nochmal neu zu beginnen. Das ist ein Stück Wahrheit, ein Resümee aus Tausenden von Forschungsarbeiten, die deutlich gemacht haben, dass das Überleben alleine nicht schon gewissermaßen den Grund für eine Perspektive, für eine Freude, für einen Neubeginn sein kann, sondern viele Leute hatten, gerade weil sie überlebt haben, auch Schuldgefühle. Wieso habe ich überlebt? Wieso meine Schwester, mein Bruder nicht? Das heißt, hier kommen Paradoxien, auch psychischer Natur, zum Tragen, die für diese Community, für diese sehr kleine Community sehr bedrückend und sehr schwer auszuhalten waren. Hinzu kam, dass diese, ich rede immer noch von den 15.000, die hier geblieben sind, standen in einer massiven Kritik eines europäischen und amerikanischen Judentums, die überhaupt nicht verstehen konnten, dass Juden in Deutschland lebten. Wie kann in einem Staat, dessen Blutspur überaus erkennbar und langwierig und fatal für das jüdische Volk gewesen ist, wie kann es sein, dass Juden in Deutschland leben bleiben? Kurzum, die Existenz von Juden in Deutschland war nach 1945 gewissermaßen mit sehr viel Scham verbunden. Aus dem eben genannten Grund, wir können keine anderen Perspektiven für uns finden und vor dem Hintergrund der Nicht-Akzeptanz, der Nicht-Billigung eben seitens anderer jüdischer Communities. Und dennoch, diese 15.000 Menschen bildeten eine Grundlage, lebten mehr oder weniger im Dunkeln der Geschichte. Sie können sich vorstellen, 15.000 sind eine Zahl einer deutschen Kleinststadt oder eines Marktfleckens mehr oder weniger, eine Zahl, die kaum noch auffällt. Das heißt, die jüdische Präsenz hier hatte keine wirkliche Stimme. Es gibt einige Personen, Persönlichkeiten, die von sich auf oder die auf sich aufmerksam gemacht haben, sei es auf der Ebene, in der Ebene der Kultur, der Politik oder der Literatur. Aber es war keine Stimme. Es war auch sozusagen kein Grund und kein Stolz, hier zu sein in einem Land, das sozusagen nach 1945 durchgängig auch weltweit gebannt wurde. Das Leben hier ging aber weiter. Die Bundesrepublik, und jetzt rede ich von der Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland, entwickelte sich zu einem der vertrauenswürdigen, stabilen europäischen Demokratien. Die Erfahrungen werden und wurden gemacht, dass demokratische Spielregeln eingehalten werden, dass Menschenrechte wahrgenommen und umgesetzt werden. Und diese Erfahrung dieser kleinen versprengten Gruppe ermöglichte es Jahre später, nämlich genauer gesagt 30, 40 Jahre später, den Zustand, jetzt kommt ein Begriff, der seinerzeit geprägt wurde, den Zustand eines Lebens auf gepackten Koffern, den zu überwinden und zu entscheiden, okay, dieses vorläufige, dieses passagiere Leben, was wir bisher geführt haben als Juden hier in Deutschland, das beenden wir, indem wir dem Ausdruck verleihen. Wie gibt sich eine Community, eine Glaubensgemeinschaft einen Ausdruck? Indem sie in dem Fall eine Synagoge baut, ein Gemeindezentrum. Eine Synagoge, für die, die es nicht wissen, ist sozusagen der religiöse Ort, das analoge Modell der Kirche, der Gebetsraum für Juden. Das heißt, dort, wo Juden lebten und immer schon gelebt haben, ist die Synagoge oder der jüdische Friedhof immer ein Zeichen dafür, dass es hier Juden gab. Unweit von unserem wunderschönen Festsaal hier wurde eben vor einigen Jahren die alte jüdische Synagoge entdeckt, wiederentdeckt. Auch ein Zeichen dafür, dass bis ins 16. Jahrhundert hier Juden und Christen nebeneinander mehr oder weniger harmonisch miteinander lebten, bis eben dann die erste große Katastrophe der Verjagung und auch der Vernichtung oder auch Verteufelung von Juden hier in Erfurt im 16. Jahrhundert stattfand. Das heißt, diese Erfahrung, dass man immer wieder nur auf Zeit geduldet wird, dass es sozusagen ein Leben in Frieden, ein Leben unter Bedingungen von Akzeptanz, Toleranz und Anerkennung, dass es so etwas gibt, ist im jüdischen Kontext oder im Kontext jüdischer Geschichte eine sehr seltene Erfahrung. Darauf komme ich aber später noch zu sprechen. Ich will damit nur sagen, dass die Voraussetzungen, um deutlich zu machen, wir wollen hier bleiben, ist oder ging einher mit dem Wunsch, sich auch anzusiedeln und erkennbar auf der Ebene einer symbolischen Präsenz. Symbolisch bedeutet immer, es ist erkennbar für andere. Ich setze Zeichen, ich lasse eine Spur von mir, ich mache deutlich, hier bin ich, hier habe ich ein Recht zu sein, hier bin ich Teil einer größeren Gesellschaft oder Gemeinschaft. So war das ab den 80er Jahren, das heißt 40 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde eine erste, in der Bundesrepublik, ein erstes Gemeindezentrum errichtet. Wurde gar nicht so groß gefeiert, eher immer noch im Verborgenen. Wenn Sie Zeitungen aus jener Zeit lesen, vor allen Dingen jüdische Zeitungen, stellen Sie fest, es erscheint auf Seite 3 und nicht etwa auf Seite 1. Es war immer noch, sozusagen, es kursierten immer noch Gefühle von Unsicherheit. Tun wir hier das Richtige? Werden unsere Kinder irgendwann mal uns vorwerfen, dass wir hier etwas tun, was vielleicht völlig unverantwortlich ist? Weil es kann doch gar nicht sein, dass der Nationalsozialismus, der Antisemitismus, der Rassismus einfach überwunden sind. Ja, das sind doch zum Teil noch dieselben Menschen, dieselben Ideologien, dieselben Vorstellungen, dieselben Ressentiments, die immer schon das Leben der Juden hier geprägt haben. Mit welchem Recht, so sagten unsere Eltern, bleiben wir hier und geben unserer Existenz auch noch ein solches Zeichen. Man muss dazu sagen, diese Elterngeneration war mutig. Sie haben es gemacht, es entstanden Gemeindezentren in diesen eben erwähnten größeren Städten. Ging auch einher, zum Beispiel, ich komme aus Frankfurt am Main, 1965 wurde ganz heimlich fast die erste jüdische Grundschule gegründet. 65, 20 Jahre danach. Aber still und heimlich, weil deutlich wurde, jüdische Existenz, jüdisches Leben geht nur einher, wenn auch jüdische Bildung möglich ist. Wenn es ein Wissen, ein religiöses, ein kulturelles Wissen gibt, was vermittelt wird. Kurzum, Sie sehen, und darauf kommt es mir hier sehr drauf an, Sie sehen, die Rahmenbedingungen einer Existenz nach einer solchen Katastrophe, nach einem solchen individuellen und kollektiven Drama, wie es eben passiert ist, ist immer geprägt von ganz vielen Ambivalenzen. Ambivalenzen heißt in dem Zusammenhang, von einer Entscheidung etwas zu tun und dem Zweifel, ob diese Entscheidung die richtige war. Das heißt, man kann es auch psychologisch, wer von Ihnen psychologisch in der Hinsicht vertraut ist, man kann das gewissermaßen auch darstellen in dem Verhältnis, dass viele Eltern, die dann entschieden haben, hier zu bleiben, unter diesen 15.000, ihren Kindern ein Signal gaben, eine Botschaft, die lautete, wir ziehen euch hier auf, aber ihr sollt hier nicht groß werden. Das heißt, diese doppelte Botschaft, eigentlich sind wir als Eltern nicht in der Lage gewesen, hier wegzugehen, aber wir bleiben hier, aber Deutschland ist nicht der richtige Ort für euch. wenn ihr groß seid, geht nach Israel, geht nach Amerika, geht nach England, aber bleibt nicht hier. Hier sehen Sie wieder eine neue psychologische Falle im gewissen Sinne, weil natürlich, wenn die Eltern alt werden, wenn die Eltern gebrechlich werden, dann gerade wegzugehen, machte es vielen der Jüngeren, der sogenannten zweiten Generation, machte das Leben nicht gerade leicht, weil man sich gerade wegen der Ambivalenzen und gerade wegen der Lebenswirklichkeit und des Lebensgefühls der Eltern auch für diese verantwortlich fühlte und dementsprechend hier eine Verantwortung auch gelebt hat und eben nicht weggegangen ist oder immer wieder zurückgekehrt ist. Im Jahre 1989 änderte sich sehr vieles, das wissen Sie. Es war für uns in Europa, denke ich, eine grandiose Epoche. Die Mauer fiel, die Sowjetunion zerbrach als Konstrukt und etwas passierte für die jüdische Welt, was sozusagen ein lang gehegter Wunsch war. Die Juden in der ehemaligen Sowjetunion konnten das Land, was sie als Gefängnis erlebt haben, verlassen. Judentum in der Sowjetunion, muss man dazu sagen, das gilt übrigens auch für viele Christen, war de facto nicht lebbar. Menschen wussten, dass sie Juden sind, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer familiären Geschichten, aber sie wurden nicht verfolgt in dem klassischen Sinne wie hier zur Zeit des Nationalsozialismus, aber sie wurden diskriminiert. Es gab eben Formen der Ausgrenzung, beruflich, sozialer Art, die ihnen deutlich machte, hier gehört ihr nur partiell her. Das heißt, diese Erfahrung, dass ihnen zum Beispiel Gebetsbücher vorenthalten wurden, dass sie keine Synagogen, Christen keine Kirchen bauen konnten, beleben konnten. All das machte ihnen klar, dass hier ein zentrales Medium, ein zentraler Punkt jüdischer Existenz wurde und wird natürlich in einem Staat, in dem Glaubensrituale, in dem die Glaubensgemeinschaft nicht basale Kompetenzen und basale Fähigkeiten und Notwendigkeiten leben kann, wenn dies ihnen untersagt wird, verliert Judentum seine Substanz. 1989 mit Gorbatschow wurden die Grenzen geöffnet. Juden konnten die Sowjetunion verlassen und taten das so schnell sie nur konnten. In der ehemaligen Sowjetunion lebten 2,5 Millionen Juden. 1 Million von ihnen ist relativ rasch aufgebrochen und ist nach Israel weitergezogen. Eine weitere 500.000 ist in verschiedene Staaten gezogen, darunter ca. 200.000 in die Bundesrepublik Deutschland. 200.000, auch nicht die Welt, aber das Neue daran war und politisch ein Signal in jeder Hinsicht, dass erstmalig Juden nicht aus Deutschland geflohen sind, sondern Juden nach Deutschland kamen. Freiwillig. Niemand zwang sie. Der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, ein Berliner, Heinz Galinski, und der damalige Bundeskanzler, Helmut Kohl, sicherlich ein Name, der Ihnen auch noch vertraut ist, die entschieden, dieses Zeitfenster zu nutzen und zu sagen, aus unterschiedlichen Motiven. Galinski wusste ganz genau, wenn diese Zuwanderung nicht sein würde, gäbe es in einigen Jahren kein deutsches Judentum mehr. Kohl wusste, klug, politisch, wenn man so will, wenn wir heute unser Deutschland für Juden öffnen, ist das ein klares Signal, dass wir etwas begriffen haben und dass wir ein anderes Standing in der Völkergemeinschaft haben. Das Konzept ging auf, insofern, als tatsächlich, wie gesagt, 200.000 Menschen nach Deutschland kamen, Juden nach Deutschland kamen. Was heißt eigentlich Juden? Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, wenn ich sage, es kamen Juden nach Deutschland. Das ist vielleicht nicht generell bekannt. Jude ist sehr einfach, sich zu merken, wer Kind einer jüdischen Mutter ist. Punkt. Wenn ich nachweisen kann, dass ich eine jüdische Mutter habe, bin ich Jude. Aber manchmal ist es etwas kompliziert. Juden leben ja nicht alleine, sondern sie leben in der Regel als Teil größerer sozialer Komplexe. Das heißt, es entstehen immer wieder neue Verbindungen, Bindungen interreligiöser, interkonfessioneller Art. Juden heiraten Nichtjuden, Nichtjuden heiraten Juden. Kurzum, es entsteht eine Situation, die, und ich will jetzt nicht auf die theologischen Aspekte zu sprechen kommen, die aber dazu führen, dass es in vielerlei Ehen, sagen wir, einen jüdischen Vater und eine christliche Mutter gibt oder eine jüdische Mutter und einen christlichen Vater. Wie geht man mit solchen komplexen Situationen um? Das ist nicht einfach und das ist sozusagen ein Thema, was auch laufend in der jüdischen Community diskutiert wird. Weil eben die Definition, wer Jude ist, war zum Beispiel in der Sowjetunion anders gehandhabt worden als in der Bundesrepublik. In der Bundesrepublik ist es sehr klar, da gelten die Religionsgesetze, die jüdischen Religionsgesetze, die eben besagen, Jude ist nur, wer Kind einer jüdischen Mutter ist. In der Sowjetunion galten andere Prinzipien. Dort war die sozusagen die Linearität über den Vater gegeben. Wer einen jüdischen Vater hatte, der bekam, gut in der nationalsozialistischen Tradition, in seinem Pass einen Eintrag, dass er Hebräer, also Jude sei. Das heißt, die Art und Weise der Zuschreibung, der Stigmatisierung wurde eben über die Personalausweise oder über die Ausweise vorgenommen, was dazu führte fatalerweise, dass dadurch, dass Menschen als solche etikettiert wurden und mit den Folgen dieser Etikettierung leben mussten, Eltern sich oft entschieden haben, ihren Kindern nicht zu verraten, dass sie Juden sind. Die Kinder wussten es nicht. Die Eltern dachten, wenn wir es niemandem verraten, steht es ja auch nicht im Ausweis. Also mache ich das Leben meiner Kinder angenehmer, weniger gefährdet. Die Grenzen öffnen sich und jetzt wollen diejenigen, die jahrelang genau diesen Tatbestand auch geleugnet haben, nicht mal aus moralisch verwerflichen Gründen, sondern um ihre Kinder zu schützen, sind oft die Ersten, die sagen, wir sind Juden. Ein Problem, weil Herr Kohl und Herr Galinski haben entschieden, die Ausreise gilt nur für Juden. Wie weise ich nach, dass ich jüdisch bin? Und hier beginnt ein langer bürokratischer Prozess. Das heißt, diejenigen, die eben in dem Schatten sowjetischer Administrationsterrors, würde ich mal heute sagen, lebten, um das zu verschweigen, mussten mühevoll Dokumente aufweisen, nachweisen, um zu bezeugen, dass sie Juden sind. Wobei die Zuwanderung nach Deutschland jetzt nicht nach den jüdischen strengen Glaubensprinzipien, nur Kind einer jüdischen Mutter, ist berechtigt, sondern eine jüdische Familie, auch gemischt jüdisch und christlich, hat das Recht, nach Deutschland zu kommen. Sie sehen also, die Grenzen öffnen sich, es kommen 200.000 Menschen nach Deutschland, was zunächst mal eine enorme Freude ausgelöst hat. Weil diese kleine Minderheit, von der ich vorhin sprach, die bis 1989 von 15.000 auf 30.000 angewachsen war, die wäre unter Normalbedingungen, es hätte keine Vereinigung, Wiedervereinigung gegeben, die Sowjetunion wäre geblieben, wo sie ist und was sie war, könnte man davon ausgehen, dass heute weiterhin aufgrund der Sterberate, aufgrund der Auswanderung, würden heute 10.000 bis 14.000 Juden noch in Deutschland leben. Das heißt, die Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion war ein Glücksfall. Ein Glücksfall mit vielen Schwierigkeiten. Warum mit vielen Schwierigkeiten? Weil natürlich die Juden, die hier lebten nach 1945, mit ihrer Geschichte, mit ihrem Überleben, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer KZ-Traumageschichte out, mit deren Kinder und die Juden, die aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind, sind Menschen, die ganz unterschiedliche Narrative, das heißt Biografien und Geschichten zu erzählen haben. Und diese Menschen in Gemeinden zusammenzuführen, ist nicht ohne weiteres leicht. Es führt oft zu Spannungen, es führt oft dazu, dass man sich untereinander rangelt und streitet um die Frage, was ist eigentlich jüdisches Leben, was wir in unserer Gemeinde leben sollten? Ist es mehr die Kultur? Ist es mehr die Musik? Ist es sozusagen ein Kulturjudentum? Oder geht es um religiöse Inhalte? All diese Debatten finden Sie natürlich auch in Anbetracht der Moderne und der Modernisierung und der Säkularisierung in christlichen Gemeinden. Nur hier können wir gewissermaßen durch ein Brennglas solche Prozesse erkennen und stellen heute fest, im Jahre 2016 leben heute weiterhin ca. 200.000 Juden in Deutschland, von denen aber nur 100.000 in jüdischen Gemeinden leben. 100.000, warum nur 100.000? Weil die anderen 100.000 aus unterschiedlichen Gründen nicht Mitglieder von Gemeinden geworden sind, weil viele von ihnen sagen, um Gottes Willen, nach unserer sowjetischen Erfahrung ist jede Form einer institutionellen Verortung und ein sich Outens als Teil einer Minorität, einer Minderheit, könnte uns oder unsere Kinder gefährden. Andere sind aufgrund der jüdischen Religionsgesetze nicht in der Lage, Mitglieder der Gemeinden zu sein. Daher konzentriere ich mich auf diese heute 100.000 Gemeindemitglieder. Und da stellt sich die Frage, die Herr Lutz in den Mittelpunkt auch des Vortrags gestellt hat, müssen wir wieder Angst haben? Ich will Ihnen mal etwas sagen dazu. Das ist insofern eine schwierige Frage, weil natürlich die Vorgeschichten der eben benannten und erwähnten Personen so geprägt ist von Angst und Verfolgung, dass alles, was in der Bundesrepublik passiert, erstmal für diese Menschen viel besser ist als das, was sie jemals erlebt haben. Für die einen war es das KZ und für die anderen war es die Diskriminierung in der ehemaligen Sowjetunion. Für die Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion hierher kamen, war hochqualifizierte, übrigens Akademiker in der Regel, also nicht vergleichbar mit den klassischen Migranten, sondern Menschen, die in ihrer Berufsqualifikation angesehene Posten dort wahrgenommen haben. Das waren Menschen, für die Bundesrepublik, für die der hiesige demokratische Grundkonsens ein Stück weit Erlösung und Perspektive war. Das heißt, manche dieser Leute, die aus diesen Verhältnissen kamen, würden die Fragen von Herrn Lutz überhaupt nicht verstehen. Wieso Angst? Wir sind froh, dass wir hier sind. So. Unsere Perspektive ist natürlich eine etwas andere. Die Menschen, als Überlebende hierher gekommen sind, für die gewissermaßen die Vergangenheit zwar immer weiter zurückliegt, aber die geprägt und verfolgt sind durch die Traumata, die auch noch auf ihre Kinder und Enkel einwirken, ist auch dieses Modell Deutschland bei all den Irritationen eines, was in dem Sinne keine Angst macht, weil man sich auch nur, und das ist etwas, was ich Sie bitte zu verstehen, oder was zum Verständnis der spezifischen Situation auch notwendig ist. Viele der jüdischen Zuwanderer hier tun sich auch schwer, aktiver Teil der deutschen Gesellschaft zu werden. Das heißt, sie ghettoisieren sich nicht, grenzen sich nicht ab, aber sie sind durch eine Sozialisation, die zunächst mal sehr viel Skepsis notwendig machte, bei der Vorsicht und die Notwendigkeit, Acht zu passen auf die eigene Lebenssituation, auch natürlich nach der Auswanderung dazu geführt hat, dass sie aufpassen, dass sie zum Teil sich nicht ohne weiteres auf die neue Gesellschaft einlassen, wie man das klassisch soziologisch im Sinne eines Integrationsmodells gerne sehen würde. Die modernen Integrationskonzepte, die wir hier auch lehren, die vernachlässigen leider sehr oft diese psychologischen Aspekte. Sie sehen das in der Regel idealtypisch, geben einem Integrationskonzept oder geben dem Migranten, der Migrantin eine gewisse Phase der Eingewöhnung, der Adaption der neuen Orientierung und Werte. Wir haben es aber hier zu tun oftmals mit Menschen, die zwar dieses Gefühl der Sicherheit suchen und auch bekommen, aber nicht ohne weiteres sich auf die Spielregeln, wobei ich meine jetzt nicht die rechtlichen Spielregeln, sondern eher die sozialen Spielregeln der deutschen Gesellschaft einlassen wollen oder können. Das gilt in erster Linie für die erste Generation. Die zweite Generation steht da natürlich ganz anders da. Die hat weder die Sprachprobleme noch die Sozialisationshürden und Hindernisse. Sie ist schon Teil des Ganzen geworden. Und wir stellen natürlich gerade in der zweiten Generation fest, dass hier diese Frage viel berechtigter ist. Weil in dem Moment, in dem ich meine Fühler in die Gesellschaft gewissermaßen hineinhalte und merke, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was ist dieses Deutschland? Dann werde ich zwar zum einen beruhigt, weil es hier Gesetze und Regeln und Versicherungen und Verlässlichkeiten gibt, auf die ich mich beziehen kann im Alltag, etwas ganz Wichtiges, wenn Sie aus Ländern kommen, in denen solche berechenbare Perspektiven nicht vorhanden sind, ist so etwas wie eine Verlässlichkeit, wie wir sie hier erfahren, eine Berechenbarkeit, Motto Grosso, ist schon ein Stück weit eine Stabilisierung des Alltags. Wenn ich aber weiter hineingehe in diese Gesellschaft und dann auf einmal in der Lage bin, sprachliche Differenzierung vorzunehmen, zu erkennen, dass in bestimmten Parolen, in bestimmten Haltungen, in bestimmten Diskursen mehr als nur das Gesagte eine Rolle spielt, dann beginnt natürlich ein Reflexionsprozess, der im ersten Moment gar nicht aufkommen konnte. Will sagen, es gibt in der Bundesrepublik, und das will ich genauso benennen, ein Problem, der gilt für Juden und Muslime gleichermaßen, wie auch unterschiedlich ein wenig, was die Altersfrage anbetrifft. Das eine ist, dass die jüdischen Speisegesetze, die Kaschrut beziehen sich auf Vorgaben, die in der hebräischen Bibel benannt werden. Die Art und Weise, wie ein Tier getötet wird, das Schächten und nicht das Schlachten. Die Kaschrut gilt, oder das Schächten ist sowohl für Juden als auch für Muslime die Art und Weise, wie ein Tier möglichst schnell stirbt, in dem Fall ein Kalb, ein Rind, eine Kuh, durch das Ausbluten der Halsschlagader. Es wird eben nicht durch einen Bolzen getötet, was oftmals von den sogenannten Tierschützern als die sehr freundliche Variante dargestellt wird. Kurzum, es gibt eine Debatte, ob dieses Schächten überhaupt hier in Anbetracht der geltenden Tierschutzgesetze legitimiert ist. Man könnte sagen, okay, es ist eine sachliche Debatte, kann man führen. Es gibt eine zweite Debatte nach jüdischem, aber auch nach muslimischen Vorstellungen und Vorgaben. Ich rede jetzt mal von den jüdischen. Wird jedes Kind im Alter von 8 Tagen, jeder Junge wird im Alter von 8 Tagen beschnitten. Das heißt, die Vorhaut des Kindes wird fachgerecht von einem Mohel, von einem medizinisch kompetenten Mann entfernt. Kann man doof finden, kann man gut finden, egal. Aber es gehört zum Kanon jüdischer Existenz. Vor 2 Jahren gab es hier, oder 3 Jahren, eine heftige, ich weiß nicht, ob Sie das in irgendeiner Form verfolgt haben, eine Debatte um die Legitimation, um das Recht, um das Kindeswohl, wo ganz klar war, und der damalige Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland sagte, wenn jüdische Kinder in Deutschland nicht mehr beschnitten werden dürfen, ist das das Ende einer jüdischen Existenz hier in Deutschland. Ich will damit sagen, es gibt Symboldebatten, die an anderer Stelle, die scheinbar in dem einen Fall um Tierschutz, in dem anderen Fall um das Kindeswohl geführt werden, aber die letztendlich die Identität einer Existenz einer Jewish Community, in dem Fall einer jüdischen Gemeinschaft, tangiert. Und das kriegen natürlich Leute mit. Das kriegen Menschen mit, die spätestens in der zweiten Generation, dass sie gemeint sind. Weil der Aufbau einer jüdischen Existenz in Deutschland ist neben den symbolischen Orten, von denen ich vorhin schon sprach, verbunden mit einer Lebenspraxis. Das heißt, es bedarf eines Ortes, wo Hebräisch gelernt wird. Man braucht jüdische Kindergärten, man braucht jüdische Schulen, man muss koscheres Essen, das heißt ein Essen vorbereiten können. Nicht für jeden, mir ist es relativ gleich, aber es gibt Juden, die diese Speisegesetze befolgen. Denen ist das wichtig. Und die wollen nicht auswandern müssen, weil sie hier kein koscheres Essen bekommen. Kurzum, diese Perspektive der Wahrnehmung der Mehrheit auf die Minderheit wird zu einem zentralen Punkt in dem Verhältnis zwischen Mehrheitsgesellschaft und Minderheit. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die jüdische Community ist vergleichsweise noch privilegiert. Warum? Okay, es gibt keinen Beschneider hier, man fährt nach Israel, dort ist es gang und gäbe, selbstverständlich. Man holt sich einen Arzt, der von dort und lässt das Kind hier beschneiden oder fährt nach Paris oder nach Amsterdam. Man kann Probleme lösen. Es geht aber um bestimmte Prinzipien. Was sind die Bedingungen der Möglichkeit, dass eine solche Community nicht nur hier existieren, sondern wachsen, gedeihen und weiterführen kann. Ich war hier 18 Jahre. An der Fachhochschule durfte ich Kollege sein von Herrn Lutz, von verschiedenen Damen, die hier auch sitzen. Das hat mich mit sehr, sehr viel Freude und mit Hoffnung auch beseelt. Ich bin nun seit einigen Monaten, seitdem ich hier weggegangen bin, bin ich nun beauftragt mit etwas, was in diese Richtung auch stößt. Nämlich die jüdische Gemeinschaft hier will nachziehen mit etwas, was es auf evangelischer und katholischer Seite schon gibt, nämlich eine jüdische Akademie bilden. Was ist eine jüdische Akademie? Was ist eine katholische Akademie, eine protestantische Akademie? Das sind Produkte, Konstruktionen, Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, in denen öffentliche Diskurse, Streit, Auseinandersetzung geführt werden. Eine jüdische Akademie, und mein Auftrag ist es sozusagen längerfristig so etwas auf die Beine zu stellen, soll dazu dienen, dass Juden eben aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommend, Osteuropa, Sowjetunion, Israel, alteingesessen, wo auch immer her sie kommen, in die Lage versetzt werden, Debatten zu führen, Anschlussfähigkeiten hier unter Beweis zu stellen, um Teil dieser Gesellschaft zu werden. Und das ist ein zentraler Punkt. Wenn wir uns als Einwanderungsgesellschaft verstehen, dann müssen wir das nicht nur als Losung auf unsere Kathedralen schreiben, sondern wir müssen Bedingungen schaffen, in denen Leben der migrantischen Communities ermöglicht wird. Und das ist genau die Frage. Wenn das möglich ist, dann hat die entsprechende Community, und das hat sie im Moment, die jüdische, das Gefühl, wir können uns mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. Wenn aber jüdische Friedhöfe geschändet werden, wenn aber solche Debatten, wie eben erwähnt, so massiv geführt werden und keine Lösung ansteht, es wurde eine Lösung für das Beschneidungsthema gefunden, aber man sieht schon im Horizont diese Schicht und Schlachtungsdebatte auf uns zukommen. Wenn diese Debatten, und dazu muss man sagen, dass das Schächten in Deutschland bis 1933 völlig problemlos erlaubt war, von den Nazis verboten wurde. Ja? Das heißt, es gibt bestimmte Traditionen, wenn man genauer hinguckt, und das beunruhigt, die auf eine Geschichte verweisen, von der man meinte, die sei wirklich überwunden. Selbstverständlich beunruhigt die jüdische Community die Entwicklung, die zu tun haben mit Pegida, mit der AfD. Man nimmt sehr genau wahr, welche antisemitischen Äußerungen, so klein sie und so unbedeutend sie auch sein mögen, seitens der AfD formuliert werden. Man sieht sehr genau, wie der Umgang mit solchen Äußerungen ist. Man weiß innerhalb der Community, wie zum Teil problematisch, ein Thema, was sehr schmerzlich ist, wenn man auf der einen Seite die Politik von Frau Merkel in ihrer Offenheit sehr unterstützt, aber zugleich zur Kenntnis nehmen muss, dass natürlich, das ist nicht ganz verwunderlich, innerhalb der Flüchtlinge, wenn auch hoffentlich nur kleine Gruppierungen sind, die offen antisemitisch oder zumindest enorm anti-israelisch hier auftreten. Diese Situation beunruhigt. Das heißt, die Frage ist, wie werden wir als Minderheit hier in Deutschland geschützt? Sollte so ein Phänomen, ein rechtsextremes Phänomen, getragen von Parteien oder von wild gewordenen Bürgern hier, wie neulich beim Gazakrieg vor 2 Jahren, selbst in Frankfurt am Main zogen damals überwiegend junge Migranten durch Frankfurt und schrien Tod den Juden. Ich meine, solche Phänomene beunruhigen. Wie geht, und zwar nicht so sehr das Phänomen, dass junge Migranten, die möglicherweise in ihrer Situation pubertierend, unbeholfen, nicht wissen, was sie da sagen, sondern wie geht die Gesellschaft damit um? Welche Sanktionen, welche Restriktionen, welche klaren Aussagen gibt es? Und an der Stelle muss ich deutlich machen, dass die politische Klasse in der Bundesrepublik Deutschland heute, bis heute, sehr klar Kante zeigt. Und diese Sicherheit ist etwas, was sich unmittelbar auf die Existenz der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland auswirkt. Das heißt, Juden haben heute hier keine Angst. Wenn Herr Schuster, der Zentralratspräsident, in irgendeinem Interview vor einem Jahr erwähnt hat, dass es gewisse Zonen in Berlin gibt, wo das Tragen eines Käppchens, einer Kippa, also religiöse Juden tragen ja ein Käppchen, das wissen Sie oder haben Sie schon mal gesehen. Sie wurden hin und wieder angegriffen von Rechten oder von islamistischen Gruppen. Heißt das noch lange nicht, dass es gefährlich ist, in Deutschland als Jude zu leben, sondern allmählich wird uns klar, wir leben in keinem Paradies hier und wir müssen uns arrangieren mit dieser Vielfalt. Nicht jedes Phänomen, nicht jedes Hakenkreuz von irgendeinem 14-Jährigen auf der Schulbank ist Ausdruck von Antisemitismus. Vielleicht weiß er nicht, was er macht oder er will provozieren. Eine gewisse Gelassenheit ist da notwendig und möglich. Aber es ist wichtig zu sehen, wenn politische Stimmen geäußert werden oder Parteien in ihren Programmen Haltungen offenbaren, die erinnern. Und in der Regel gibt es immer 2 Optionen. Entweder nehme ich Bezug in meiner Weltsicht auf etwas, was schon mal war, oder ich begebe mich auf einen Weg der Modernisierung und versuche, Ballast, Ausgrenzungen, Form der Unterdrückung oder der Gegenemanzipation zu überwinden. Das sind alles Fragen, die sich in einem Rahmen eines politischen Diskurses oder letztendlich in einem Wahlkampf dann offenbaren. Für mich ist heute wichtiger, und jetzt rede ich zum Abschluss noch als Pädagoge, und das ist eine Herausforderung. Wie gehen wir damit um, dass auf Schulhöfen oft Jude als Schimpfwort benutzt wird. Oder im Stadion. Was ist das? Was ist das für eine semantische Struktur oder Kultur, die hier etabliert wird? Du Opfer, du Jude, was ist das? Gewissermaßen hier finden sich bestimmte Relikte, eine Haltung, von der ich nicht sagen würde, sie ist allgemeingültig, aber sie ist präsent, zumindest bei einem Teil der Gesellschaft. Und ich denke, hier kommt es auf etwas an, was wir immer auch im pädagogischen Kontext hervorheben, nämlich auf die Frage des Vorbildes. Ich sage Ihnen etwas, was Sie alle nicht mitbekommen haben, aber das für mich persönlich eine der wichtigsten Reden eines deutschen Politikers war und auch verbunden war mit der Entscheidung, ich bleibe erst mal hier. Ich habe zwei Pässe, ich habe einen israelischen Pass und ich habe einen deutschen Pass. Ich habe die Wahl, ich habe gewählt. Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat in einer, wie ich finde, hervorragenden und wichtigen Rede 1985 klargemacht, die Deutschen sind am Nationalsozialismus schuld. Das klingt für Sie wahrscheinlich dermaßen banal, aber was ich damit sagen will, hier hat ein Politiker die Schulddebatte eindeutig begründet und auf sich genommen. Wir sehen im Moment genau das Gegenmodell in der Türkei, wie sich eine Gesellschaft, eine politische Klasse ziert und schwer tut und leugnet und lügt und neue Verbrechen übt und ausübt. Ja, an der Stelle wurde deutlich, dass eine politische Moral oder von einer politischen Moral getragenen Haltung etwas auslöst. Und an der Stelle muss ich schon sagen, haben wir in der Bundesrepublik eine Reihe von Vorbildern, die zumindest für die jüdische Gemeinschaft so etwas wie eine denkbare Perspektive in Deutschland ermöglicht. Frau Merkel hat das gewissermaßen noch getoppt, wenn man so will, als sie vor 4 Jahren in der Knesset, im israelischen Parlament, deutlich machte, dass die Sicherheit Israels gewissermaßen eine Frage der bundesdeutschen Staatsräson ist. Hier hat sie noch mal die Verbindung zwischen Israel und Deutschland hervorgehoben. Ich meine, solche Sätze sind für Menschen, die geschunden, getrieben und ermordet worden sind oder deren Eltern ermordet worden sind, so etwas wie ein Stück weit, ein kleines Stück weit an Wiedergutmachung von dem, was gar nicht wieder gut gemacht werden kann. Kurzum, auf Ihre oder auf deine Frage, Ronald, will ich sagen, es gibt eine erhöhte Aufmerksamkeit. Es gibt eine erhöhte Sensibilität. Als der israelische Staatspräsident Rivlin im letzten Jahr hier war, zur Feier der 50-jährigen israelisch-deutschen Beziehungen, traf er Herrn Gauck. Beide umarmten sich, beide weinten bei einer entsprechenden Veranstaltung, weil es für beide älteren Herren, beide sind so um die 80, glaube ich, unvorstellbar war, noch vor wenigen Jahren, dass Deutsche und Juden so in dieser engen Form miteinander kooperieren, Deutsche und Israelis. Das war vor einem Jahr. Ich verfolge die israelische Presse, das ist auch ein Punkt. Deutschland galt bis vor einem Jahr als das Vorbild an lernfähiger politischer Kultur. Auf einmal mit dem Rollback durch die AfD und andere Gruppierungen, gerade hier auch in Ostdeutschland, beginnen Risse sich aufzutun. Und man fragt sich, waren wir naiv? Waren wir einer Illusion verfallen? Oder ist das ein europäisches Phänomen, das wir ignorieren können, weil sowieso in allen europäischen Ländern 15-20% der Bevölkerung rechtsradikal wählt? Stimmt, soziologisch gesehen können wir beide Soziologen uns zurücklehnen und sagen, okay, 80% wählen demokratisch. Naja, kurzum, die Sensibilität wird zunehmen, die Antennen sind ausgefahren, aber es gibt keinen Grund, eine Alarmstimmung. Und das finde ich sehr wichtig, weil unter Bedingungen des Alarmismus kann man immer nur in der Regel falsch reagieren. Ein Beispiel noch, was sehr betrüblich ist. In Frankreich leben circa 500.000 Juden. In den letzten Jahren hat der islamistische Terror in Frankreich Juden wie Nichtjuden getroffen, aber explizit eben auch Juden. In der Zwischenzeit wandern immer mehr französische Juden aus Frankreich aus. Und das lässt und hinterlässt eine brutale Lücke natürlich auch in der französischen Gesellschaft. Sie merken es, genauso wie nach 1945 gemerkt worden ist, was es bedeutet, wenn 500.000 Menschen, Juden, hier nicht mehr existieren. Ich will damit nur sagen, ich hoffe sehr, wir werden nie französische Verhältnisse haben. Ich denke, wir haben hier in Deutschland noch Mechanismen, die da anders, schneller und auch klarer reagieren. Wir haben auch eine andere Bevölkerungszusammensetzung. Aber es ist unsere gemeinsame Aufgabe, sage ich mal so als Intellektuelle, aufmerksam zu sein, zu gucken und aufzupassen, dass wir auf dem demokratisch-liberalen, pluralen Weg weitergehen. Soweit erstmal. Ja, vielen Dank.
Ja, Doron, ich danke dir für deinen sehr nachdenklichen und auch sehr empathischen Vortrag, der doch eine sehr weite Spanne gezogen hat, aber auch doch auch für mich, ich hoffe, Ihnen ging es genauso, einen sehr tiefen Einblick gegeben hat. Ich bin nicht ganz beruhigt durch dein Fazit zum Schluss, denn du hast auch darauf hingewiesen, dass die Antennen ausgefahren sind und du hast Beispiele gezeigt, die einen schon beunruhigen sollten. Und diese Beunruhigung kommt auch aus deinem Vortrag ein bisschen hervor. Und ich bin froh, dass du diesen Spagat versucht hast zu beruhigen, aber doch darauf hinzuweisen, dass es Brüche gibt. Und diese Brüche halte ich für aus meiner Sicht für so brisant, dass wir tatsächlich noch viel genauer hinschauen müssen, was passiert eigentlich in unserer Community insgesamt. Aber ich bin kein Co-Referent.
Doch.
Nee, Sie haben die Möglichkeit, den Kollegen jetzt ihm Fragen zu stellen, vielleicht auch Widerspruch oder auch andere Äußerungen hier zu tätigen. Das ist jetzt Ihr Ding. Wir haben auch ein Mikro, wenn Sie es nicht laut machen können. Bitteschön.
Genau, ich fände es schön, wenn Sie alles, was Ihnen, es muss auch nicht genau zu dem Thema sein, aber was Sie vielleicht zu dem Themenfeld fragen wollen oder erwähnen wollen, nutzen Sie meine Präsenz hier aus.
Ja, also eine Frage, warum immer wieder die Juden? Also ich könnte das sicherlich auch googeln, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie sind einmal da und vielleicht haben Sie eine Antwort auf die Frage, warum es immer wieder diese Volksgruppe trifft. In Form von Verfolgung und dergleichen.
Gut, ich wollte Sie gerade auffordern, kommen Sie morgen in mein Seminar, aber ist mir eingefallen, ich habe ja gar kein Seminar mehr hier. Aber die Frage ist natürlich sehr berechtigt. Bis zum 17. Jahrhundert hätten wir nicht ohne weiteres von Antisemitismus geredet, sondern vom Antijudaismus. Und der Antijudaismus ist eine religiöse Komponente der Judenfeindschaft und der Judenverfolgung. Und wenn Sie sich, und das ist etwas, was sozusagen natürlich, es ist angelegt, und wir haben gerade das Lutherjahr oder die Lutherdekade, und Luther ist leider bei all dem, was er zum Fortschritt unseres Kontinents beigetragen hat, auch ein fanatischer Antisemit gewesen. Und zwar unter anderem auch deswegen, weil er sich vorgestellt hat, dass Juden, nachdem er sich so klar und eindeutig von der Kirche oder von der damaligen katholischen Kirche distanziert hat und andere Perspektiven angeboten hat auf der religiösen, theologischen Ebene, würden Juden sich ihm anschließen und letztendlich dann, Zitat, ihre Verstockung aufgeben und Jesus Christus als Messias anerkennen. Als Juden das nicht wollten, weil die messianischen Vorstellungen die eben im Kontext des Judentums bestehen, andere sind als im Christentum, hat er zur Jagd aufgerufen, hat er gewissermaßen aufgefordert, die Synagogen zu verbrennen. Vieles, was wir später, Jahrhunderte später nochmal gehört haben, die Juden zu töten, die Juden zu vernichten, die Juden zu verfolgen. Das heißt, es gibt eine Spannung zwischen den beiden Religionen, Religionsströmungen. Und der Punkt ist der, dass das Judentum sozusagen als eine Gruppe von Menschen, die sich anfänglich in der Mehrzahl, später in der Minderheit befand, nicht den Mainstream akzeptieren wollte und konnte, sondern ihre eigenen religiösen Vorstellungen lebten. Und ich meine, das kann man jetzt sozialpsychologisch, man kann das religiös, man kann das theologisch oder wie auch immer und soziologisch werten. Wenn jemand sich querstellt und immer seinen Weg gehen will und seine Vorstellung realisieren will, und das Judentum hat überlebt, das ist eine der wenigen Religionen, die viele Phasen überlebt haben, weil bestimmte Prinzipien auch beachtet und weitergelebt worden sind. Trotz der Verfolgung, trotz der Vernichtung, das, was wir heute wissen und kennen und heute diskutiert haben, ist nur ein Teil dessen, was an jüdischer Geschichte bekannt ist. Die jüdische Geschichte ist im Wesentlichen eine Geschichte der Verfolgung und der Ausgrenzung. Aber Juden haben das in Kauf genommen. Sie haben sich nicht massenhaft taufen lassen. Sie haben sich nicht verleugnet, sondern sie haben sich zu ihrer Religion auch bekannt. Und das ist etwas, was gewissermaßen als Stachel im Fleisch des anderen so lange steckt, solange ich den Eindruck habe, ich kriege den nicht rum. Also Luther steht für so eine Figur. Hinzu kommt noch etwas anderes. Mit der Aufklärung, jetzt bin ich im 18. Jahrhundert, mit der Emanzipation der Juden in Deutschland im Jahre 1864. Es dauerte 50 Jahre nach Napoleon, dass Juden mit Nichtjuden gleichgestellt worden sind. Für die Juden war das die bürgerliche Gesellschaft ein Stück weit Perspektive der Emanzipation, des Aufstiegs, der sozialen Gleichheit. Die Juden haben das wahrgenommen, haben gelernt, haben sich in Berufe hineinbegeben, die klassisch sind für die bürgerliche Gesellschaft. Mit den ersten Krisenphänomenen dieser bürgerlichen Gesellschaft, des Kapitals, wurden sie zugleich aber eben auch, gerade in den ideologischen, rechtsradikalen, nationalistischen, rassistischen Parteien, die Gruppe, die vermeintlich verantwortlich ist für das Schicksal der Restbevölkerung. Und dann entstanden rassistische, biologistische Bilder, die deutlich machen wollten, die gehören ja gar nicht zu uns. Dieses, sie gehören nicht zu uns, das ist Ihre Frage, ist das Kernthema, ja, von dem immer wieder schon sehr früh, schon im ersten Jahrhundert nach Christus, die Bücher zeugen, dass die Suche nach Distanzierung von ihnen, wenn sie nicht so werden wollen, wie wir es wollen, eben den Ausschlag gegeben hat für diesen Weg. Mehr dazu in anderer Gelegenheit. Aber Ihre Frage ist schon sehr wichtig. Danke.
Ja, danke schön.
Ja, ich wollte fragen, ob es möglich ist, dem Juden aufgrund der historischen Ereignisse, die passiert sind, sich jetzt überhaupt mit Deutschland noch richtig identifizieren können oder sich auch so stolz als Teil von Deutschland bezeichnen können oder ob da noch zu viele Spannungen sind.
Sehr gut. Ja, es gibt, sagen wir mal so, vor 1933 gab es den Zentralverein jüdischer Bürger deutschen Glaubens, deutscher Bürger jüdischen Glaubens, gefragt, oder viele werden gefragt, Ihre Frage ist sehr berechtigt, bist du Deutscher, du lebst hier als Jude mit all dieser Geschichte, es ist leichter zu antworten, ich bin Bürger der Bundesrepublik Deutschland, das ist ungefährlich, es greift die Identität weniger an, als zu sagen, ich bin Deutscher. Weil mit diesem Ich bin Deutscher schwingt eine ganze Menge an historischem Potenzial in jedwede Richtung mit. Was Sie eigentlich fragen, ist die Option, die auch innerhalb der jüdischen Community diskutiert wird: Ist es denkbar, dass wir bald wieder von einem deutschen Judentum reden können? Dieser Begriff deutsches Judentum war bislang vorbehalten dem Judentum vor 1933. Und die Frage ist, können wir heute oder können wir bald wieder davon reden? Und das ist ganz interessant. Wir stellen fest, dass gerade die Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion weniger Probleme haben, sich als deutsche Juden zu verstehen und sich auch so zu benennen oder benennen zu lassen, als die Kinder oder Enkel der Auschwitz-Überlebenden. Weil dieses Trauma, wie gesagt, wirkt weiter und wirkt bis in die Identifikation mit meiner Familie, mit meiner Umwelt, mit meinem Umfeld. Wobei die sowjetischen Juden natürlich dort, wie vorhin erwähnt, schon gelitten haben. Sie sind auch im Zweiten Weltkrieg auch von Deutschen zum Teil verfolgt worden. Aber die Erfahrung, dass die Sowjetunion, und das können wir nicht vergessen, die Sowjetunion war Teil einer Siegermacht. Das heißt, die Juden, die aus der Sowjetunion hergekommen sind, waren Juden, die mit einem gewissen Stolz von sich sagen konnten, wir haben den Faschismus mit besiegt. Das heißt, wir haben zwei Narrative an der Stelle. Juden, die sagen können, wir haben den Faschismus besiegt und heute leben wir in Deutschland und können uns damit identifizieren. Die Juden, die am 8. Mai 1945 feststellten, nämlich die Überlebenden Auschwitz, es ist nichts mehr da, es lebt niemand mehr. Für die war sozusagen der 8. Mai nicht der Tag des Sieges, wie für die sowjetischen Juden und Nichtjuden, sondern es war ein Tag der großen Trauer, der auch als Tag der Trauer geblieben ist. Insofern, es kommt darauf an, wen Sie ansprechen. Es ist soziologisch interessant zu sagen, hier gibt es auch Sollbruchstellen, wie viel und wie stark die Identifikation möglich ist, hängt von dem familiären Hintergrund ab. Aber Sie treffen mit Ihrer Frage schon ein Kernstück, ein Herzstück jüdischer Existenz. Danke.
Ich hatte einmal eine Frage, und zwar hat die Schuldfrage ja die deutsche Außenpolitik in Israel sehr lange bestimmt oder bestimmt sie immer noch? Oder was heißt die Schuldfrage, eben diese Verbindung zwischen Israel und Deutschland, die ja doch halt besonders ist durch die Geschichte? Was glauben Sie, wie lange kann dieser Zustand noch die Außenpolitik bestimmen, die Deutsche in Israel? Und ist die Entwicklung der AfD bereits so eine Gegenbewegung? Und was ist nötig, um das im Bewusstsein zu halten, jetzt abgesehen von politischer Bildung, vielleicht in Schulen oder Ähnlichem?
Also ich denke, diese Schuldfrage war sicherlich über lange Zeit sehr dominant und spielte eine Rolle. Ja, also auch die ersten Absprachen zwischen dem ersten israelischen Ministerpräsident Ben-Gurion und dem ersten deutschen Bundeskanzler Adenauer im Jahr 1953, da ging es, den Staat Israel zu unterstützen, waren sicherlich aus der Einsicht heraus geschuldet, dass in Israel eben sehr viele überlebende Menschen sind und wir wollen deren Sicherheit und deren Staat, die Infrastruktur dieses Staates eben ermöglichen. Inzwischen muss man sagen, haben sich die Beziehungen sehr verändert. Der Staat Israel ist ein souveräner Nationalstaat, finanziell stark, militärisch stark, ökonomisch steht er auf eigenen Beinen. Und inzwischen gibt es wechselseitige Interessen, Absprachen und Kooperationsformen, die das Licht, ja, oder den Charakter dieser Abhängigkeit ganz verändert haben. Also heute, wenn Sie nach Israel kommen, ich weiß nicht, ob Sie schon mal da waren, und sagen, Sie kommen aus Deutschland, toll. Sie werden sehr wohlwollend wahrgenommen. Vor 20 Jahren, vor 30 Jahren wurden Sie noch mit einem Ressentiment in Empfang genommen, weil die Beziehung zu Deutschland hat sich verändert. Es ist mehr oder weniger eine Beziehung auf Augenhöhe. Man weiß sehr genau, Deutschland ist nicht mehr das alte Deutschland. Und das hat, wie schon jetzt mehrfach erwähnt, eine Dynamik in den sozialpsychologischen, aber eben auch auf den wirtschaftlichen, kulturellen. Es gibt kein Land, in dem so viele israelische Autoren gelesen werden, außer in Israel wie in Deutschland. Es gibt kein Land, das so enge wissenschaftliche Beziehungen hat, so enge militärische Beziehungen hat wie Deutschland und Israel. Das heißt, es gibt hier eine Normalität im Alltag, die vergleichsweise stabil ist. Die AfD hat zu meiner Verwunderung, muss ich dazu sagen, nicht den dramatischen Aufschrei hervorgerufen in Israel. Anfänglich wurde das sehr ausführlich berichtet, aber man erkennt sehr wohl, wen man als Partner hat und weiß sehr wohl, den Partner zu schätzen und weiß aber auch, dass dieser Partner so ein bisschen wie in einer Ehe, es gibt auch Schattenseiten bei den jeweiligen Partnern und diese Schattenseiten haben etwas mit der Struktur, mit Krisenprozessen, mit Krisenverlierern, Gewinnern, Gewinnlern und so weiter zu tun. Und damit kann man sich arrangieren. Deutschland gilt, und das wissen Sie wahrscheinlich auch, für viele Israelis, gerade Berlin, für viele Israelis als ein sehr hipper, sehr attraktiver Ort, sehr multikulturell, sehr entspannt. Man kann dort sein, in Berlin leben circa 20.000 Israelis, fühlen sich dort sauwohl. Und Berlin gilt gewissermaßen als ein Ort, wo sie israelische Geschäfte, israelische Cafés. Das ist ein Stück Entspannung und das sind Formen der wechselseitigen Anerkennung und des Wohlwollens. Ja, und das schätze ich sehr und das ist, glaube ich, im Alltag für die Menschen prägend.
Ich hätte eine allgemeine Frage zu dem Thema, müssen wir wieder Angst haben? Wie würden Sie jetzt aus soziologischer Sicht sehen, weil Sie jetzt von der jüdischen Seite beleuchtet haben, dass die AfD ja generell gegen religiöse Gruppen, Minderheiten schießt oder allgemein in Europa rassistische Äußerungen und auch Wahlen zugenommen haben, wie da die Tendenz ist?
Also es gibt so etwas wie den Begriff des Politikmanagements. Ich denke sehr wohl, dass die AfD ein Potenzial beinhaltet, sozusagen, was Menschen anspricht. Wir haben das gerade in den Vereinigten Staaten gesehen, diesen Trumpismus, das ist ja etwas, was wir auch lange nie oder uns nie vorstellen konnten, dass so etwas über Nacht gewissermaßen eine solche Attraktivität nach sich ziehen kann. Hier werden bestimmte Probleme in der Gesellschaft angesprochen, von denen wir meinten, sie seien, und hier ist das Wort der politischen Bildung gerade gefallen, von denen wir meinten, sie seien auf der Ebene der politischen Bildung und der Pädagogik auch überwunden worden. Es stellt sich nunmehr heraus, und dafür ist das sozusagen der kritische Blick auf die AfD notwendig, oder der Blick auf die AfD, jetzt nochmal soziologisch gesehen, weil Sie das in dieser Form auch fragten, was besagt uns das über die Prozesse oder die Sollbruchstellen in unserer Gesellschaft? Wo fehlen Integrationsmechanismen? Wo ist es notwendig, nochmal nachzuliefern und wo, und das muss man allenthalben sehen, wo haben wir es mit Menschen zu tun, die auf keinen Fall sich einer gesellschaftlichen Integration auch gewissermaßen auch anschließen wollen. Es gibt so etwas. Es gibt Menschen, die partout ihre Identität oder ihre Kraft daraus beziehen, indem sie sozusagen bestehende gesellschaftliche Ordnungen in dem Maße in Frage stellen, als sie all das, was wir in einer bestimmten Rechts- und Wertegemeinschaft aufgebaut haben, systematisch attackieren. Mich als Analytiker stellt oder berührt aber sehr viel mehr die Frage, wie kommt ein Mensch dazu? Ja, wie ist es möglich, dass auf einem Pegida-Marsch dann Galgen gezeigt werden? Oder wofür steht das? Welche inneren Stimmen bewegen Menschen, so etwas zu tun? Und das ist etwas, wo wir alle gefragt sind. Ich denke, wir haben da auch noch oftmals keine Antworten. Wir stellen die Frage, oder ich sage jetzt nochmal zu unserem anderen Thema, ich frage mich oft, wie konnte es sein, dass Menschen Gas reingeschüttet haben in die Gaskammern, dass Menschen an den Massenerschießungen beteiligt waren und nachmittags ihren Verwandten, ihren Ehefrauen geschrieben haben, dass sie ihren Dienst regelgerecht absolviert haben. Was sind das für menschliche Wesen, die offensichtlich aber auch unter uns gelebt haben und, pardon, wenn ich das mal so sage, möglicherweise wieder zum Teil unter uns leben. Das heißt, das ist mit den Antennen, damit meine ich, wir sind in einer humanen Gesellschaft und wir haben hier Rahmenbedingungen in dieser Gesellschaft, die es optimalerweise und idealtypischerweise dazu führen sollte, dass wir zivilisiert miteinander umgehen. Wir stellen aber fest, dass dieses Eis nicht so stabil ist, wie wir das gerne hätten. Und wir das gerade im akademischen Bereich Ihnen vermitteln und für uns beanspruchen, sondern wir stellen fest, diese Einbrüche sind erkennbar und die Gefährdungen auch. Insofern nochmal der Hinweis darauf, Kontinuität und auch Innovation stehen in einem bestimmten Zusammenhang. Und wir haben die Aufgabe, an der Stelle genau hinzuschauen. Ich bin nicht beruhigt, was die AfD anbetrifft. Ich denke nur, dass es möglich ist, im Rahmen eines politischen Diskurses nochmal hervorzuheben, was die Bundesrepublik als Grundlage ihrer Existenz für sich beansprucht hat. Ich habe den Eindruck, dass das in dem, wie ich das gerade formuliert habe, nach 89 nicht grundlegend und nicht überall so deutlich wurde, wie wir das eigentlich hätten haben wollen.
Frage in die theologische Richtung. Hat es irgendwelche politischen oder soziokulturellen Auswirkungen, dass Israel wirklich schon öffentlich als Volk Gottes bezeichnet wird?
Also auch da stellt sich immer die Frage, also theologisch gesehen ja, Punkt.
In welchen Bereichen? Also wo kriegt...
Wenn ich als Volk Gottes, also als das Gott, wenn man das die hebräische Bibel als Buch, als Testament ernst nimmt, kann man sagen, ja, es ist das von Gott auserwählte Volk, das er aus Ägypten nach Kanaan geführt hatte und all das ist ja beschrieben worden. Das heißt, es ist eine theologische Perspektive. Man kann als nicht religiöser Mensch, kann man sagen, das war ein versklavtes Volk in Ägypten, das im Kontext eines Exodus, eines Ausbruchs den Weg gen Westen durch den Sinai gesucht hat und sich ein Wertekanon verschrieben hat und der gilt. Das heißt, die Frage ist immer sehr unterschiedlich, an wen Sie diese Frage richten. Ein Rabbiner würde anders auf diese Frage, also ein Rabbiner ist ein jüdischer Pfarrer, ein jüdischer Glaubensvertreter, Religionsvertreter, würde darauf anders antworten, würde vielleicht vieles, was auch politisch passiert, religiös ableiten, als jemand, der als säkularer Jude sagt, ich gehöre dem jüdischen Volk an, aber ich deute bestimmte Prozesse anders. Ja, also es gibt Leute, die suchen in der Bibel Zeichen, ob Israel hatte bisher 6 Kriege. Und gucken nach, ob diese Kriege auch erkennbar angedeutet waren in der Bibel. Ich würde sagen, das befremdet mich, weil die Bibel ist kein Grundbuch und stellt weder Rechte auf Territorien, noch gibt sie Auskunft über Kriege oder Frieden. Sondern sie ist ein Buch, auf das ich mich beziehe und das ich zum Teil zu meinem eigenen mache. Aber in dem Moment, in dem ich es instrumentalisiere, und das meinen Sie vielleicht, kann ich davon ausgehen, dass ich es missbrauche. Also ich bin schon dafür, es zur Kenntnis zu nehmen, mich darauf zu beziehen, aber es nicht zu nutzen, um anderen gegenüber bestimmte Rechte durchzusetzen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja.
Also wir haben ja derzeit eine sehr große Integrationsdebatte in allen möglichen Religionsformen und dabei geht es ja auch immer wieder um Kompromisse. Und mir stellt sich die Frage, ob eine zunehmende Zuwendung von Einrichtungen wie zum Beispiel religiösen Schulen einer Integration nicht auch hinderlich sein kann, weil es zum Beispiel auf viele Bürger, die gar keine Religion ausüben, befremdlich wirken kann oder dass das halt die Integration halt auch wieder ein Stück zurücksetzen könnte. Das ist das, was mich gerade etwas beschäftigt.
Also Ihre Frage lautet im Grunde genommen, würde ein Seminarthema lauten, können Religionen die Integration begünstigen oder auch sogar erschweren? Ja, ich gebe Ihnen schon, sehen Sie, das Thema Ihrer Hausarbeit. Ja. Wenn wir Religion religionskritisch betrachten, ja, würde ich sehr wohl dazu neigen zu sagen, die Auseinandersetzung, gerade jetzt will ich mich auf das Erste Testament, auf die hebräische Bibel beziehen, gerade die Dispute, die Auseinandersetzung auch zwischen dem Volk, dem jüdischen Volk und Gott, die Frage, die immer wieder entstandenen Zweifel an ihm und an der Entscheidung auszuziehen aus Ägypten, die immer wieder auftretenden Irritationen, das Abfallen vom Glauben, Sie erinnern sich an die Geschichte mit dem goldenen Kalb, die Rückkehr, die Rache und andererseits die Integration, das Wohlwollen, all das sind Geschichten, die ausgesprochen lebensnah sind. Also insofern ist für mich die Bibel eine Anhäufung an unglaublich spannenden, ich rede gern mit meinem Kollegen Lutz darüber, wir sind, glaube ich, eine der die wenigen, die gerne darüber auch reden, weil wir in der Religion nicht nur immer das Thema erkennen, wovon man sich abwenden sollte, weil es doch so vormodern ist, sondern gerade in dem religiösen Kontext oder in den Geschichten, in religiösen Geschichten der Testamente erkennt man sehr viel Lebendigkeit, eine Art von Pfund, das uns mitgegeben worden ist, um die eigenen Orientierungen und Suchbewegungen immer wieder in Frage zu stellen. Das sind für mich Bücher, die genau diesen Integrationsprozess insofern anfeuern, als sie keine klaren Aussagen ermöglichen. Ja? Sie eröffnen eine Vielfalt. Sie zwingen zur Multiperspektivität. Und das ist die Stärke. Für mich ist Integration auch nicht, dass Menschen, die herkommen, so sein sollen, wie Herr Lutz oder wie ich, sondern für mich bedeutet das, dass sie so viel Gemeinsamkeit wie möglich oder wie nötig und so viel Eigensinn wie möglich. Also die Individualität spielt eine große Rolle. Und ich denke, in diesen Büchern ist der Aspekt der Individualität auch stark hervorgehoben. Daneben gibt es schreckliche Geschichten in beiden Testamenten, von denen wir uns aber auch getrost abwenden können, weil wir genau wissen, das sind Geschichten, die vor vielen tausend Jahren eine Rolle spielten. Für uns ist es wichtig zu schauen, was können wir mit diesen Geschichten heute exemplarisch anfangen. Vielleicht kennen Sie das methodische Modell, was mir sehr gut gefällt, ich habe es vor einigen Jahren kennengelernt, das Bibliodrama, wo Menschen bestimmte Sequenzen aus biblischen Geschichten, egal aus welchem Testament, nehmen, es nachspielen und dann merken, wie bestimmte Aspekte hochaktuell sind. Und da ist Ihre Frage auch wiederum sehr gut, da spielt das Thema Akzeptanz, Integration, Schuld, Verantwortung immer eine große Rolle. Es ist eine notwendige Auseinandersetzung mit moralischen und rechtlichen Grundlagen. Und die Frage, die sich immer wieder stellt, was sind die normativen Grundlagen unserer Gesellschaft? Die werden dadurch immer wieder neu thematisiert. Insofern, ja. Okay.
Wir sind eigentlich auch schon fast über die Zeit oder fast an der Zeitgrenze von anderthalb Stunden. Wenn es jetzt nicht noch eine dringende Nachfrage gibt, dann darf ich mich nochmal bei dir bedanken, Doron. Und ich darf mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und Ich möchte Sie für nächsten Dienstag wieder einladen. Da wird die Kollegin Regina Kreide von der Universität Gießen, eine Politikwissenschaftlerin, sich mit dem Neoliberalismus auseinandersetzen. Ich persönlich kenne sie nicht. Es ist ein Novum für mich. Ich sehe sie zum ersten Mal, aber ich kenne sie aus der Literatur und ich weiß, dass sie durchaus spannende und provokante Thesen zum Schweigen der neoliberalen Theorie in der Politik und auch in der Ökonomie hier verbreiten wird. Ansonsten möchte ich Sie nach Hause entlassen mit dem Wunsch, seien Sie aufmerksam. Wir müssen eine große Sensibilität für das entwickeln, was um uns herum passiert. Noch muss man keine Angst haben, was ich gut finde, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch.